If it's true, don't you blame me, chief, because I look so meek. I might be the brown skin daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm sleep and when you wise crying? I play the game and I know it well. Can't you pull a fast one on anybody? But we go behind my back. Don't you play me cheap. Don't you make no creep. Oh, real gun bombing. Don't you play me. Oh, baby, that's either.
Ihr hört den zweiten Teil des historischen Tagesinfos vom 20. August 1991.
Ihr hört immer noch das Info von Radio Dreieckland. Wir werden jetzt nach mehreren kürzeren Beiträgen der ersten halben Stunde jetzt die nächste Dreiviertelstunde, wenn ihr eine Uhr anhabt, wisst ihr, wir werden etwas überziehen. Internationalismus hat ein bisschen Zeit abgegeben. Werden wir uns dem Thema Sowjetunion und dem, was sich aktuell dort entwickelt auf der einen Seite und wie wir das vielleicht bewerten können auf der anderen Seite widmen. Wir haben heute den Tag über auch immer ein bisschen nebenbei das Radio, verschiedene andere Radiostationen laufen gehabt und haben uns versucht, so ein bisschen auch ein Bild von dem zu machen, was heute in der Sowjetunion sich ereignet hat. Gestern Abend war mir, um nochmal einen kleinen Blick zurück zu machen, recht interessant in Erinnerung geblieben, dass anscheinend das Militär, das man vielleicht unvoreingenommen als monolithischen Block einschätzen würde, anscheinend nicht einig in dem Sinne ist, dass das sämtliche Militär am Staatsstreich teilnimmt, sondern anscheinend gibt es da Kräfte des Militärs, die eher zu Jelzin, sage ich mal, halten würden, insbesondere die Luftwaffe, die im sowjetischen Militär, so hat ein Kommentator das bewertet, eine relativ entscheidende Rolle spielt, hält zu Jelzin und er hat sich heute im Laufe des Tages immer wieder in der Form geäußert in verschiedenen Interviews, dass er den Widerstand fördern möchte, dass er ihn für gut hält. Er hat Durchhalteparolen ausgegeben. Da fielen dann so Worte wie, man solle die neue Junta verjagen zum Beispiel. Darüber hinaus hat die Bevölkerung in der ganzen Sowjetunion, soweit ich mir da diesen Eindruck verschaffen konnte, zu Streiks und zu Protesten und zu Demonstrationen sich zusammengefunden. Es hieß zum Beispiel, dass im Kusnes-Becken in den hauptsächlichen Kohlerevieren die Hälfte der Bergleute die Arbeit niedergelegt hätte. In Leningrad vor dem historischen Winterpalais haben sich 200.000 Menschen heute Nachmittag getroffen zu einer Demonstration. Und jetzt dann nochmal die Ebene gewechselt nach oben. Herr Jelzin hat ein Ultimatum auf in 24 Stunden geäußert. Innerhalb dieser Zeit müsse sich die neue runter, so eben seine Formulierung, wieder von der Macht und von der Bildfläche verabschiedet haben. 10.000 Menschen sind heute Vormittag, wohl auch den ganzen Tag über, dann auf dem Roten Platz gewesen. Insgesamt waren es wohl einige Hunderttausend, die sich in der Sowjetunion insgesamt eben gegen diesen Staatsstreich geäußert haben. Ein kleiner Sprung, hier in Freiburg übrigens hat es auch eine Demonstration gegeben. Wie viel es waren, weiß ich nicht. Eine Mahnwache war heute Nachmittag um 17 Uhr in Freiburg angesagt und wohl in anderen europäischen und wohl auch außereuropäischen Städten war das wohl nicht anders. Soweit mal ein kleiner Überblick, wie wir ihn uns verschaffen konnten, ohne dass wir einen Ticker hätten, eine Nachrichtenagentur oder sonst irgendwelche technischen Gerätschaften benutzt hätten, außer dass wir eben Radio gehört haben. Wir haben aber auch zum Beispiel telefoniert, das ist auch ein ganz nettes technisches Gerät, mit Bernd Pressner. Er ist Mitarbeiter des Verlags Edition Wunschmaschine in Kassel, hat reichlich Kontakte in die Sowjetunion und dieses Gespräch möchten wir euch jetzt im Folgenden vorspielen.
Im Gegensatz zur von den Industriestaaten viel umjubelten Außenpolitik hat die Innenpolitik Gorbatschows in der Bevölkerung viel Unzufriedenheit ausgelöst. Liegt das am Scheitern der ökonomischen Reform?
Unzufriedenheit in der Innenpolitik, denke ich, liegt auf jeden Fall so darin begründet, dass die ökonomischen Versprechungen, egal wie die jetzt geäußert worden sind, zu Anfang der Perestroika sich nicht realisiert haben. Man kann davon ausgehen oder man kann sagen, dass auch die Verteilung sich verschlechtert hat. Also dass die Strukturen, egal wie man die jetzt unterführen, die also vor Gorbi waren, schlechter geworden ist. Die Verteilung und die Strukturen haben nicht mehr funktioniert wie in der Vor-Gorbi-Ära. Und das heißt einfach, dass beispielsweise Lebensmittel nicht mehr weiter bearbeitet wurden. Wer da jetzt ein Interesse dran hatte, dass die beispielsweise auf Bahnhöfen oder irgendwelchen Lagerhallen verschwunden oder verrottet sind, das ist eine ganz schwierige Frage, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Reformen eigentlich, die ökonomischen Reformen nicht stattgefunden hat. Nur im Bereich, der oberhalb der Ökonomie liegt.
Worauf ist denn das zurückzuführen? Zum Beispiel auf reaktionäre Kräfte?
Das kann so sein. Und diese Kräfte, die sind aber nicht so, wie soll man sagen, so statisch, wie das hier teilweise geschildert wird. Das ist nicht nur der Apparat, das sind Teile vom Apparat, die sicherlich das Alte repräsentieren, aber das sind auch neue Schichten, die sich so aus teilweise Jugendlichen rekrutieren, die keine Arbeit mehr haben, die sich aus bestimmten Nationalitäten an bestimmten Orten rekrutieren und so weiter. Das ist also eine große Vermischung, was da läuft, und nicht ein Monolitherblock. Und ich glaube, das ist auch so ein, wie soll man sagen, so eine Fehleinschätzung, von hier aus zu denken, was in der Sowjetunion an Negativen läuft, würde nur diesem reaktionären Apparat irgendwie zuzuschreiben sein.
Du meintest eben, dass sich ökonomisch sich alles eher verschlechtert hat. Auf politischer Ebene hat sich sehr viel getan. Eine Hinwendung zum Westen ist erfolgt. Die Sowjetbürger und Bürgerinnen hatten auch Gelegenheit, Westkontakte aufzunehmen. Hat das die Gesellschaft in irgendeiner Weise verändert?
Auf jeden Fall. Also jetzt aus persönlichem Kennenlernen würde ich einfach sagen, dass so eine Art, also ich will das nicht mit Anspruchsdenken betiteln, aber in die Richtung, weil das hierzulande so besetzt ist. Es hat sich einfach was rausgebildet von Leuten, insbesondere die hier in der Bundesrepublik waren, auf Besuch mit irgendwelchen Gremien oder sonst irgendwas. Die haben halt die Verhältnisse hier gesehen und versuchten eigentlich das, was sie hier gesehen haben, in der Sowjetunion auch haben zu wollen. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Und da gibt es auch ganz große Widersprüche dann, so wenn die hierher kommen, beziehungsweise wieder zurückkommen.
Welche Kritik würdest du denn nun an Gorbatschows Politik üben?
Man muss einfach dem Gorbatschow ein paar Vorwürfe machen. Also ein Vorwurf wäre jetzt von mir aus gesehen, der hat sich Leute reingesetzt, wo man sagen kann, das ist ein klassisches trojanisches Pferd gewesen. Die Leute, die ihn jahrelang gestützt haben, also sei es in der Außenpolitik, sei es in der Innenpolitik, musste er fallen lassen. Warum er das im Einzelnen getan hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das mag mit dem Kräfteverhältnis zusammenhängen. Aber töricht war es auf jeden Fall, Leute zu holen, wo man genau wusste, dass die zumindest den konservativen Teil des Apparates repräsentieren. Die Frage jetzt danach, wenn er zurückkommt, also wenn er zurückkommt, würde ich sagen, muss auch mit Kräften, also gerade des Parteiapparates, der Bürokratie und des Staatsapparates wirklich aufräumen. Er muss letztlich dafür sorgen, und das ist eigentlich das in meinen Augen größte Defizit, was er nicht geschafft hat. Er hat es nicht geschafft, für seine Reformideen, inwieweit die jetzt richtig oder falsch sind, sei auch dahingestellt, aber für die Reformideen hat er es nicht geschafft, die Leute auf die Straße zu holen. Und da ist auch im Augenblick heute so ein Defizit zu finden.
Die Menschen gehen in Moskau in Massen auf die Straße. Wie beurteilst du die Chancen, dass dieser Staatsstreich wieder rückgängig gemacht wird und Gorbatschow erneut an die Macht gelangt?
Das Kräfteverhältnis ist noch nicht entschieden. Ob das jetzt, oder andersrum gesagt, die Leute gehen scheinbar nicht für den Gorbatschow auf die Straße, sondern eher für den Jelzin. Und da denke ich, dass da vielleicht so die Möglichkeit wäre, dass so eine Persönlichkeit wie Jelzin, der eigentlich eher so populistisch orientiert ist, durchaus mit Gorbatschow oder ähnlichen Vertretern, also langfristig im Bündnis für die Sowjetunion, hinkriechen muss.
In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass Boris Jelzin der Präsident der Russischen Republik ist und dass er aufgrund seines Beliebtheitsgrades in der Bevölkerung von den derzeitigen Machthabern noch nicht entmachtet worden ist, um zum Beispiel auch rechten Kräften, den sogenannten russophilen Kräften, Vorschub zu geben.
Das ist durchaus möglich. Also, weil nämlich neben gesamten, also sei es jetzt ökonomisch oder politischen Überbau, also diese, wie soll man sagen, Widersprüche, die also zwischen den Völkern in der Sowjetunion vorhanden sind, so groß sind, dass sie teilweise kaum noch hinzukriegen waren. Also, und da würde ich schon sagen, dass das auch so sehr konservativen oder wie Sie sagen, da russophilen Auffassungen durchaus Auftrieb gibt. Aber das trifft auch genauso auf andere Völker in der Sowjetunion zu.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. August 1991.
Soweit einfach mal ein Blick in die Sowjetunion oder eine versuchte erste Einschätzung. Bevor wir jetzt hier gleich mit unserer Studiodiskussion beginnen werden, wollen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf hiesige Unternehmen richten. Unternehmen reagieren abwartend auf den sowjetischen Ausnahmezustand, titelt heute zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das Presseorgan von Handel, Banken und Industrie. Ein Bild, das möglicherweise von der Tendenz her stimmen mag, allerdings gründet die immer noch vorherrschende Ruhe vornehmlich auf der Annahme, dass auf jeden Fall geschlossene Verträge eingehalten werden, Handel, Geld und Güterfluss unbehindert weiterströmen können und dass das alte wie das neue System schonend bis wohlwollend mit westlichen Geschäftspartnern umgehen. Keineswegs im Mittelpunkt des Augenmerks ist die politische Situation etwa für die Menschen. Kaum scheint Interesse zu bestehen, etwa für den Sachverhalt, dass sich eine alte Clique des Mittels des Staatsstreiches bedient hat, um an die Macht zu gelangen. Mögliches Blutvergießen ist nur insofern von Belang, als dadurch womöglich ordnungsgemäßer Geschäftsablauf gefährdet erscheinen könnte. Während der Vertreter des US-Establishments George Bush gestern noch jeglichen Kontakt mit der neuen Clique für unmöglich hielt, heißt es heute bereits aus Bonn, wohl auch aus anderer Interessenlage, wir sollten alles vermeiden, was eine zu schnelle Anpassung an die neuen Machthaber zur Folge hat. Das ist deutlich. Lediglich vor zu schneller Anpassung warnt der Regierungssprecher und Industrielle melden bereits, dass ein, so wörtlich, Abbruch der deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehung nicht erwartet wird. Um dies weiter zu konkretisieren, sprachen wir mit zwei Unternehmensvertretern, beispielsweise von der Salamander AG. Eben die unterhält zwei Werke in der Sowjetunion, seit 87 eins in Leningrad, seit 88 eines in Witebsk. Den Sprecher des Unternehmens fragten wir nach seinen Einschätzungen, inwieweit er sich Auswirkungen des Machtwechsels auf die Geschäftsbeziehungen vorstellen könnte.
Wir gehen eigentlich davon aus, dass auch die neuen Machthaber in der UdSSR an guten wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen interessiert sind. Das haben Sie ja, soweit ich die Nachrichten verstanden habe, auch schon mehrmals ausgedrückt.
Ja, meine Frage ging eher so in die Richtung, inwieweit Sie gewillt sind, weiterhin Geschäftsbeziehungen unbeeinflusst der Tatsache, dass sich hier jetzt ein neues Regime an die Macht gestaatsstreicht hat, weiterhin Ihre Geschäftsbeziehungen pflegen wollen, unbeachtet womöglich politischer Bedenken.
Nun gut, die Joint Ventures, die ja eigenständige sowjetische Rechtspersönlichkeiten sind, sind auch von sowjetischen Managern geleitet, so dass die direkte Zugriffsmöglichkeit darauf eher relativ beschränkt ist. Nur, Sie wissen selber, ein Land wie die UdSSR wird so schnell nicht zu einer vollen Demokratie nach unserem Verständnis kommen, so dass wir dort auch unsere Maßstäbe nicht unbedingt anlegen können.
Ah, so ist das also. Auswirkungen also nur, wenn überhaupt, in Gestalt von Handelshemmnissen, die sich dem Unternehmen entgegenstellen könnten. Eventuelle Schwierigkeiten im Umgang mit den Staatsstreichlern scheint es nicht zu geben. Im Klartext heißt dies an anderer Stelle, die Sowjetunion wird immer Schuhe brauchen, völlig unabhängig von der jeweils herrschenden Ideologie. Ideen, möglicherweise aus moralischen Bedenken heraus Druck auf die neuen Machthaber auszuüben, scheint es also im Bereich der Industrie nicht zu geben. Kann es natürlich auch nicht, herrscht doch die Maxime der Profitmaximierung, eigentlich ein alter Hut. Trotzdem also nochmal ein Anruf bei Daimler-Benz. Von Untertürkheim aus werden Kontakte zur russischen Firma Atrocon unterhalten mit dem Ziel der Produktion von Omnibussen. Auch den Daimler-Sprecher fragt mir explizit nach Überlegungen, mittels Ökonomie politischen Druck zu machen.
Zunächst mal muss man natürlich in dem Zusammenhang auch klarstellen, dass die Firma Atrocon, mit der wir dort jetzt diesen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, natürlich noch nicht gleichzusetzen ist mit der jetzigen Führungsebene. Ich sage erstmal auch Gott sei Dank, denn damit sind wir ein Stück weiter weg von der Politik und das ist uns natürlich jetzt erstmal recht lieb. Wenn es natürlich tatsächlich so sein sollte, dass jetzt alles wieder von einer zentralen Stelle dirigistisch gelenkt werden würde, sodass dann jetzt auch solche Projekte gar nicht mehr, wie sich jetzt eben für uns angedeutet hat, in einem sehr freien Klima, wie eben zwischen Wirtschaftspartnern normal üblich ist, wenn sich so etwas dann jetzt nicht mehr entwickeln könnte oder gar nicht mehr möglich wäre, dann wäre natürlich wirklich der Punkt, wo man sagen müsste, gut, dann sind das Partner, wenn es jetzt die politischen Partner wären, mit denen wir natürlich auch wohl oder übel anders umgehen müssten und das würden wir dann mit Sicherheit auch tun.
Nach unserer Einschätzung scheint es für die Industrie also eher gleichgültig zu sein, welche Elite im Kreml regiert, Menschenrechte und so weiter sind Nebensache. Solange die Voraussetzungen so sind, dass die Machtelite in der Sowjetunion mit der Elite hierzulande zusammenarbeitet, scheint alles gebongt zu sein. Ob das unsere Diskussionsteilnehmer und Teilnehmerinnen so teilen, weiß ich nicht. Ich gebe auf jeden Fall jetzt mal rüber zu einer Diskussion mit 3 Radioleuten und 4 Studiogästen. Ja, Thomas, stellst du am besten vielleicht mal vor.
Ja, wir haben insgesamt jetzt 4 Studiogäste da. Das ist zum einen der Hubert von den autonomen Studis, der Hilmar von der ADW, der bei dem Autorenkollektiv der Blätter des IZ3W mitmacht, die jetzt im August eine Schwerpunktnummer zu Osteuropa rausgebracht haben. Die Elfi von den autonomen Studis und der Frauengruppe Zoff und der Hendrik von der Friedensliste, Linke Liste Friedensliste. Ich begrüße euch recht herzlich und das Studiogespräch steht so ein bisschen unter dem Vorzeichen, dass wir dass halt ziemlich viele Leute gerade dabei sind, sich eine Meinung darüber zu bilden, was da in der Sowjetunion gerade gegenwärtig läuft und wie das einzuschätzen ist. Und da wäre gleich mal meine erste Frage an euch, und zwar die Entwicklungen in der Sowjetunion haben ja die Linken in der Bundesrepublik in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt. Die Redaktion oder das Autorenkollektiv der Zeitschrift Konkret zum Beispiel ging ja so weit zu sagen, dass die Entwicklungen in der Sowjetunion zeigen, dass es keine Linke mehr gibt, dass es keinen Antagonismus mehr gibt zum Kapitalismus, also dass es keine Kräfte mehr gibt, historische Kräfte mehr gibt, die gegen den Kapitalismus kämpfen. Gorbatschow, das Projekt Perestroika und Glasnost wurde jetzt gekippt sozusagen, nicht von irgendeiner, was weiß ich, von ein paar Leuten aus dem Militär, sondern im Grunde von der Politriege unter ihm. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr das einschätzt. Gibt es jetzt wieder ein linkes Projekt Sowjetunion, was man unterstützen kann? Oder wie seht ihr das?
Ich glaube, da kommen wir zum zentralen Problem, was, dass die Linke in der Bundesrepublik nie eingesehen hat, dass das Bild von der Sowjetunion als Gegenkraft zum Kapitalismus auf Weltebene immer eine Projektion war und mit der Realität des Staatskapitalismus in der Sowjetunion wenig zu tun hat. Und dass seit 5 Jahren eben die Unterlegenheit, also jetzt des Konkurrenten auf der Weltebene zu den USA, offenbar ist und dass die Sowjetunion bankrott ist und von daher außenpolitisch nicht mehr die Großmachtposition einnehmen kann, die sie also vorher eingenommen hat. Das hat ja gerade beim Großteil der westdeutschen Linken dann zu dieser Verratsthese geführt, dass also ab 1985 oder die Maoisten sagen ab 1956 da plötzlich urplötzlich eine kapitalistische Clique die Macht ergriffen hätte. Und jetzt scheinen einige zu hoffen, dass sich das jetzt wieder umkehrt und die gute alte Sowjetunion wiederkommt. Aber ich finde, man muss diesen Putsch einschätzen wie einen Putsch in der Türkei oder sonst wo auf der Welt. Und dass das Projekt Perestroika sehr wohl weitergeht. Ich meine, man muss immerhin bedenken, dass in der Reformdiskussion, also auch bei den sogenannten Radikalreformern, der südkoreanische Weg oder der chilenische Weg immer als politische Alternative gehandelt worden ist und dass es bei den verschiedenen Machtgruppen innerhalb der Sowjetunion, also jetzt die Apparatschiks und Militär auf der einen Seite und die sogenannten Radikalreformer auf der anderen Seite, sich eigentlich immer nur um den Weg gestritten haben, wie die Modernisierung des Systems zu betreiben ist, aber nicht um das Ziel.
Wenn ich Anfangsfrage von Thomas zurückkommen. Er sagt ja im Grunde was deine Ausführung, das sei ein Putsch, wie man ihn zum Beispiel auch mit der Türkei parallel sehen könnte. Das hat ja, so wie Thomas eingeleitet hat, dem im Grunde widersprochen. Er sagte ja, das sei ein Stopp gewesen, jetzt diese Ereignisse von vor 36 Stunden oder was, ein Stopp für diejenigen, die den Ausverkauf der Sowjetunion an das westliche Kapital, um es mal so auszudrücken, befürwortet hätten.
Die Erklärung ist von dieser neuen Regierung so klar ist die Aussage, dass die ökonomische Geschichte weitergeführt wird. Zum einen, dass die Außenpolitik weitergeführt wird. Das heißt, dass die dritte Welt keine Unterstützung mehr bekommt, auch trotz Glückwunschtelegramm von Gaddafi, der das ja wohl auch so sieht, wie das, was Thomas sagte. Aber ich glaube, also entscheidend ist, und da würde ich auch einen Unterschied sehen zum Militärputsch, wie man in China hatte oder in Polen, dass es eben kein Militärputsch war, der eine Bewegung oder einen Aufstand niederschlägt, sondern dass es ein Militärputsch war, also ein innerer Machtwechsel innerhalb der Regierung. Und ich glaube, man weiß eben auch viel zu wenig, um einschätzen zu können, ob die Fraktionierung wirklich so ist, wie sie sich im Moment darstellt. Also ich finde auch Jelzins Rolle dabei sehr dubios. Aber
also mich würde jetzt nochmal interessieren, was Hendrik von der Friedensliste dazu zu sagen hat, weil ich im Grunde, also jetzt historisch von dem, was du politisch so gemacht hast, könnte ich mir vorstellen, also da gab es ja zumindest mal eine bestimmte Identifikation mit dem Projekt Sowjetunion, oder? Gibt es da jetzt erneut Hoffnungen, dass dieses Projekt Sowjetunion unter Jasow und Pugo und so weiter wieder so in die Gänge kommt?
Also diese Identifikation gab es bei mir, nicht unbedingt insgesamt bei der linken Liste, aber bei mir persönlich schon. Ich komme da gleich am Schluss nochmal drauf. Ich denke, erstmal ist es klar festzuhalten, dass es um einen Putsch oder Putschversuch geht, einer orthodoxen Gruppe innerhalb des Apparats oder der bisherigen Regierung auch, die eine tatsächlich vorhandene Position in der Bevölkerung repräsentiert. Vermutlich eine Minderheitsposition. Das ist, glaube ich, erstmal was festzuhalten ist. Das Zweite ist, dass ich ganz große Schwierigkeiten habe, zu sagen, also das beruht auf linker Kritik oder es sind gerade die Rechten oder so, weil das ist sehr schwierig. Also Leute wie Boris Jelzin würde ich von ökonomischen, von der Wirtschaftspolitik her, zum Teil auch von der Außenpolitik, für eindeutig reaktionär halten. Diese Leute sind trotzdem aber die einen Großteil von Bevölkerung wohl hinter sich haben, erstens, und zweitens sich auch auf demokratische Strukturen und Politikformen stützen und nicht auf einen Militärputsch, was ich von der Politikform für äußerst reaktionär halte. Insofern ist die Frage gut, böse oder links, rechts für mich da also sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube auch, ich habe am Anfang gesagt, ein Putsch oder ein Putschversuch, ich halte die Situation für offen, ich wage nicht, irgendwelche Prognosen abzugeben, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickeln wird. Nur auf die Identifikation zurückzukommen. Ich habe diese Identifikation mit dem Projekt Sowjetunion oder auch überhaupt mit dem Projekt real existierender Sozialismus, so wie er sich dargestellt hat, eindeutig aufgegeben. Ich glaube, es kann auch ein Vorteil für die Linken sein, ohne Vor- und auch Feindbilder des realen existierenden Sozialismus als Linke selbstständig Politik zu machen. Das kann auch für uns eine Chance sein. Was ich vielleicht als letzten Satz sicher nicht aufgegeben habe, ist meine Position als Kommunist und mein Versuch beizutragen, gegen den Kapitalismus zu kämpfen.
Ja gut, also soweit mal. Also ich denke, du hast schon ein bisschen angerissen, die nächste Frage. Die wäre im Grunde die Einschätzung, wie, also so sieht es gegenwärtig aus, dass es eine Geschichte ist, die sich halt auf so höherer Ebene abgespielt hat, die selbstverständlich geplant ist in allen Ebenen, wobei sie aber erstmal die Reaktion der Bevölkerung wahrscheinlich etwas vielleicht auch unterschätzt haben. Das muss man jetzt sehen, das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das, vielleicht kann der Hilmar da vom ADW was zusagen, wie du das jetzt einschätzt, die gegenwärtige Situation, wie die Basis aussieht für die gegenwärtigen Machthaber und wie diese Widerstandsgeschichte weiter verlaufen wird, deiner Meinung nach.
Ich glaube, dass die neuen Machthaber in der Sowjetunion keine breite Basis haben. Das liegt zum einen daran, dass ich der Meinung bin, dass das Projekt Sowjetunion, so wie es sich darstellt, im letzten Versuch der nachholenden Entwicklung gescheitert ist und dass es keinen Bezug der breiten Bevölkerung gibt zu einem Versuch, zurückzukommen zu Verhältnissen wie vor 10 Jahren, so wie das offensichtlich von den Militärs, die jetzt die Macht ergriffen haben, probiert wird. Ich glaube aber, dass die Sowjetunion in einem Dilemma ist, einem wirtschaftlichen, wo sich zeigt, dass vor 5 Jahren der Weg, den Gorbatschow eingeschlagen hat, richtig war und trotzdem falsch. Er war richtig, weil die Sowjetunion sich öffnen musste, weil sie probieren musste, Kontakt zu bekommen zu dem Weltmarkt, den sie so lange angegriffen hatte durch ihre internationale Politik und damit gescheitert ist. Und andererseits war diese nachholende Entwicklung zu schnell geplant, blieb ohne Rückhalt in der Bevölkerung. Marktwirtschaftliche Konzepte stellten halt nicht automatisch den Wohlstand ein. Und damit ist dieses Projekt Perestroika, so wie das Projekt, haben am Weltmarkt teilgenommen, das sehe ich schon auch so. Sie haben versucht, ihren eigenen, also in dem Ost-West-Konflikt im Prinzip, ihre eigenen Wirtschaftsstrukturen aufzubauen und von dem eigentlichen Weltmarkt schon autonom zu bleiben, wenn sie auch mit den mit ihnen verbundenen Ländern zu Weltmarktbedingungen gehandelt haben und zum Teil schlechter. Aber natürlich war der Versuch da gewesen, unabhängig vom Weltmarkt hier eine zweite Schiene zu fahren. Das sehe ich schon so.
Gut, es lief aber höchstens auf eine friedliche Koexistenz, genau wie auf militärischer Ebene raus, anstatt auf einen realen Angriff. Weil es hört sich so ein bisschen
ja, nein,
an, so
also
Angriff
sich,
auf
das war kapitalistische vielleicht ungeschickt Weltwirtschaft. Formuliert, aber
ja,
da wurde halt versucht,
einen anderen Weg zu gehen. Ja gut, also die ADW hat noch kein Konzept, ist selbstverständlich klar nach der Kürze dieser ganzen Geschichte, die da jetzt läuft. Aber gut, ich denke, was man einschätzen kann, wenn du jetzt feststellst, das Projekt Sowjetunion wird es so nicht mehr geben, wäre doch die Frage, also es gibt ja schon Anzeichen, wo es ungefähr hingeht. Also die Stimmung in der Bevölkerung, die schreit ja jetzt nicht, wir wollen unseren Gorbatschow wieder haben, sondern die scheint ja, gut, so wird es jetzt mal von den Medien vermittelt, das nehme ich jetzt einfach mal so auf, die scheint ja mehr in Richtung Boris Jelzin zu gehen. Es gibt irgendwie noch mit vorrevolutionärer russischer Beflaggung wird zum Demonstrationsplatz gegangen und so weiter und so weiter. Also das sind ja im Grunde Anzeichen für eine bestimmte Richtung, die die Stimmung in der Bevölkerung vielleicht irgendwie zu charakterisieren.
Ich würde aber nicht sagen, dass Boris Jelzin die Alternative ist, die sich zur momentanen Situation in der Sowjetunion stellt, sondern ich bin der Meinung, dass auch Boris Jelzin keine Alternative zu bieten hat, wie es mit der Sowjetunion weitergeht. Meine Befürchtungen gehen eher dahin, dass die Sowjetunion zerfällt. Und zwar, wie gesagt, was sich schon immer abzeichnet, die baltischen Staaten spalten sich ab. Moldawien möchte in Richtung Rumänien sich weiterentwickeln. Die Ukraine möchte auch aus dem Verbund raus. Und ich vermute, darin liegen die eigentlichen Zukunftsprobleme der Sowjetunion. Und was jetzt da passiert ist, finde ich, ist ein letztes Zusammenkrampfen einer politischen Machtelite, die versucht, das zu sichern, was zu sichern ist. Und ich glaube nicht, dass sich die Frage stellt, die Bevölkerung in der Sowjetunion, denke ich, kann man nicht so pauschal sehen, sondern die streben in ganz unterschiedliche Richtungen. Und wenn man es vielleicht ausdrücken will, was sie wollen eben bestimmt nicht im nächsten Winter wie in Leningrad wieder hungern. Und die Situation ist natürlich die, dass die momentane, sagen wir mal, die Situation der Sowjetunion so ist, dass sie es aber wieder tun werden. Und das ist, glaube ich, die existenzielle Frage, die die Menschen zum Beispiel in Leningrad gerade beschäftigt.
Da haben doch die neuen Machthaber schon gesagt, dass sie jetzt Arbeitsbrigaden aufstellen und Studenten und sonst wen losschicken, um die Ernte einzubringen, also und die Löhne einfrieren und sonst was. Also.
Wie das zu bewerten ist, kann ich heute noch nicht sagen. Ich bin da etwas skeptisch, ob es dazu führen wird. Die geschätzten Ernteerträge liegen, so viel ich weiß, also jetzt, wenn man sie auch ganz einfahren würde, ein Fünftel unter dem Vorjahresergebnis, das ja schon recht bitter war. Und da die Sowjetunion zurzeit nicht über die finanziellen Ressourcen verfügt, um auf dem Weltmarkt Getreide einzukaufen, nehme ich mal an, dass die Hungersituation diesen Winter genauso schlimm, wenn nicht noch drastischer sein wird als im vergangenen Winter auch.
Aber interessant wäre doch auch mal einfach die Frage, was ist jetzt wirklich anders als unter Gorbatschow? Also oder was man jetzt überhaupt schon einschätzen könnte. Und da würde ich halt irgendwie, du sagtest vorhin, das Projekt Perestroika ist gescheitert, aber wenn man das Projekt Perestroika als die ökonomische Veränderung jetzt zum nicht vom Staatskapitalismus weg oder vom Vorkapitalismus zum realen Kapitalismus, dann heißt es ja noch lange nicht, dass das einhergeht mit der bürgerlichen Demokratie. Und das wissen wir auch aus der Dritten Welt, dass das bürgerliche Demokratie ist eben nicht für alle. Ja. Und so sieht es doch im Moment in der Sowjetunion aus, dass dieses Akkumulationsmodell sich durchsetzt, aber eben nicht mit den bürgerlichen Freiheiten, wie wir sie hier noch kennen.
Ja, nochmal anzumerken ist, dass ja diese nachholende Entwicklung, also egal mit welcher Regierung und egal mit welchem Reformkonzept, sowieso also aufgrund der Weltmarkteingebundenheit und der weltgesellschaftlichen Eingebundenheit der Sowjetunion gar nicht durchführbar ist. Es gibt nirgends mehr auf der Welt eine Bevölkerung, die bereit wäre, also jetzt für eine ursprüngliche Akkumulation, die Opfer zu bringen, jetzt wie zum Beispiel noch in den 30er Jahren oder da also Konsumverzicht zu üben und für den nationalen Aufbau 14 Stunden am Tag zu arbeiten. Und das Problem, also jetzt das Abfallen der Sowjetunion in der Weltwirtschaft bewirkt hat, nämlich die niedrige Arbeitsproduktivität, die wird sich auch nicht gerade durch Erntebrigaden und Ähnliches lösen lassen, ne? Da werden halt woanders wieder Lücken gerissen und da versucht man halt dort ein Loch zu stopfen und dort.
Also ich hoffe nicht, dass man das jetzt so verstanden hat, dass ich für eine nachholende Entwicklung plädiert habe.
Also kann man das jetzt aber trotzdem so einschätzen, was ihr gerade gesagt habt, dass es voraussichtlich die Bevölkerung der Sowjetunion, nämlich jetzt nochmal allgemein, es nicht hinkriegt, die neuen Machthaber, sagen wir mal, zu stürzen oder das ganze Ding zum Umkippen zu bringen, diesen Staatsstreich, den sie da initiiert haben, sondern dass die ganze Geschichte jetzt, sagen wir mal, eine Weile läuft und dann aber eher an der Ökonomie, an dem, was die jetzt auch an Wirtschaftsprogrammen vertreten, einfrieren der Preise und so weiter, was ja im Grunde noch eine zusätzliche wirtschaftliche Bombe ist, die da gezündet wird. Also denkt ihr eher, dass der Zerfallsprozess dazu führen wird, dass die jetzt diesen Streich gemacht haben, scheitern werden an ihrem Ding? Oder wie schätzt ihr das ein? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Ich glaube, das ist auch sehr schwierig jetzt zu sagen. Also wie es im Moment aussieht, scheint die reale soziale Basis nicht vorhanden zu sein oder höchstens in Teilen der Roten Armee und auch nur in Teilen. Und von daher ist es, denke ich, noch nicht abzusehen. Man weiß auch nicht, wenn jetzt wirklich sich ein Großteil der Bevölkerung dagegen stellt, wie es dann, ob es dann nicht zu dem realen Militärputsch, das heißt zu einer Ausübung von der militärischen Gewalt kommt und es auch wieder niederschlägt. Oder ob die Leute sich dann zurückziehen und wie die anderen Staaten reagieren. Ich denke, im Moment kann man das nur auf so einer Ebene von Glauben oder Einschätzen. Aber ich denke, eine Bewegung, die jetzt wirklich links davon formiert oder was anderes will als eine Konsumgesellschaft, Marktwirtschaft und vielleicht die demokratischen Geschichten dazu, also zeichnet sich im Moment noch nicht ab.
Also das Problem ist doch eigentlich, dass du noch von einem Zerfallsprozess redest, während wir, glaube ich, uns schon ziemlich drüber einig waren, dass der Zerfallsprozess schon ziemlich gegen dem Ende schreitet und kein Prozess mehr ist, sondern ein Zustand. Und dass es deswegen vielleicht auch unabhängig ist, welche Regierung sich zurzeit in der Sowjetunion an der Macht befindet, sondern dass das entscheidend ist, dass die wirtschaftliche und politische Situation so verfahren ist, dass es im Moment tatsächlich erstmal keinen Ausweg gibt. Und unsere Frage an uns, an die Linke, kann eigentlich nur sein, wenn es dort nicht einmal eine Bewegung gibt, die antikapitalistisch ist und die nach einer Alternative zum bestehenden System sucht, was wir dann überhaupt zur Situation der Sowjetunion diskutieren können.
Gut, es wäre dann einfach die Frage, dass wir zurückkommen in die westlich-kapitalistische Welt und mal anguckt, wie die sich jetzt zu diesem ganzen Prozess in der Sowjetunion verhält. Nicht? Also es sind ja Stimmen laut geworden heute, dass sie sagen, man soll den Gorbatschow in Ruhe lassen oder man soll ihn wieder herholen oder sonst was. Und gut, und gestern, was man heute so in der Zeitung lesen kann, war im Grunde alles, zielte alles darauf raus, dass man die neuen Machthaber zumindest implizit, man muss natürlich noch eine kleine Propagandaschau drumherum machen, aber zumindest implizit anerkennen, nicht? Wenn man sagt, bitte halte die Verträge ein und so weiter, das ist ja implizite Anerkennung von dem, was die machen. Also das wäre jetzt die Frage an euch nochmal, wie die westliche kapitalistische Welt oder einzelnen Länder vielleicht auch, jetzt im speziellen Fall die deutsche Politik, aussieht, die ja den Gorbatschow immer so als den irgendwie Bringer der neuen Weltordnung oder sonst was verkauft hat, nicht?
Ja, als eine Sache kann man sagen, wenn du sagst, also eine praktisch vorweggenommene de facto Anerkennung dieser Putschisten, nennen wir sie mal so, dann deutet das ja sehr stark darauf hin, also dass was diese Leute vorhaben, Janajew und Konsorten, also nicht das sein kann, die Zustände wie vor 10 Jahren, weil die würde vermutlich so vom Westen so schnell nicht akzeptiert. Ich glaube, das ist eine Sache, die ziemlich klar ist, also eine Situation wie unter Generalsekretär Brezhnev oder so werden wir in absehbarer Zeit nicht erleben. Ich halte es auch für völlig offen, dieses Komitee da in 4 Wochen tatsächlich noch an der Regierung ist. Aber das wird sicher nicht vom Westen abhängen. Der Westen kann eigentlich ja sagen, also Gorbatschow hat seine Rolle erfüllt. Ein nicht-kapitalistisches Gegenpart, im Begriff Sozialismus bin ich mittlerweile da vorsichtig, ist nicht mehr vorhanden. Der Kapitalismus hat letztendlich auf der gesamten Welt freie Hand. Und wie weit sozusagen die Sowjetunion da mit drin ist oder nicht, das sind Nuancen, die eigentlich Daimler-Benz oder Helmut Kohl nicht so arg stören müssen.
Ja gut, aber der Punkt jetzt nochmal, diese Anerkennung der jetzigen Machthaber, also das ist, denke ich, schon ein sehr wesentlicher Punkt für die jetzigen Machthaber, wie sie international gehandelt werden, nicht?
Aber ich glaube, das Problem war ja auch vielleicht für die westliche Welt, jetzt zu merken, dass sie viel zu sehr, also einzig nur auf Gorbatschow gesetzt haben. Und jetzt versuchen sie genauso gut Jelzin zu sagen, dass sie seinen Widerstand unterstützen werden. Ich weiß nicht, ob das Bush oder Kohl, irgendjemand hat es jedenfalls gesagt. Und ich denke, dass sie halt gucken, wie weit sie ihre Geschichten durchsetzen können und mit wem sie das machen, ist schon zweitrangig. Aber dass auf alle Fälle Jelzin jemanden für sie ist, den ich ähnlich einschätze wie Lech Walesa, populistisch, ja, um nicht zu sagen, halb faschistisch auch zum Teil, also halt, dass er irgendwelche Leute hinter sich bringt auf nationalistischen Grundlage und eben auch eine der einzigen ist, die wirklich einen Einfluss haben, was Gorbatschow ja nie hatte in der Sowjetunion.
Ich meine, es ist auch klar, dass Jelzin zu der Massenmobilisierung, die er macht, auch ein sehr instrumentelles Verhältnis hat. Also jetzt, er setzt halt darauf, ich meine, was auch, wofür es auch einige gute Gründe gibt, dass eine grundlegende Modernisierung der Sowjetunion eben nur möglich ist, wenn der alte Apparat restlos abgesägt wird und es geht eben nicht ohne Massenmobilisierung. Aber wie gesagt, also selbst in seinen Kreisen gibt es durchaus Sympathien für südkoreanische und andere Modelle. Also so, dass von daher, also ich finde Punkt 1, dass es klar ist, egal unter welcher Regierung in der Sowjetunion, dass die Richtung in Versuch
in Richtung Versuch einer kapitalistischen Modernisierung geht. Das Zweite, was auch klar ist, ist, dass dieser Versuch so oder so aussichtslos ist, aus Gründen, die von irgendwelchen Regierungen der Sowjetunion nicht beeinflussbar sind. Und dass es drittens aber schon ein Unterschied ist, ne? Also ob die Menschen in der Sowjetunion dem unter einer Militärdiktatur ausgesetzt sind oder unter Zuständen, ja, so gut, formale Demokratie oder mehr oder weniger Chaos. Und ich finde, es gibt eigentlich für uns als Linke keinerlei Grund, also jetzt dafür auf einmal für Ruhe und Ordnung einzutreten.
Ja gut, aber wobei natürlich...
Ist nur, weil wir den Gorbatschow nicht gemocht haben.
Ja gut, aber wobei jetzt diesen Jelzin, der Gefahr unterliege ich ja selber auch, diesen Jelzin, das ist jetzt natürlich eine Reproduktion der Medien, die auf einen reinprasseln. Man ist natürlich schon jetzt versucht, das alles auf Jelzin und auf die sagen wir mal, die unmittelbar betroffenen Bürger in Moskau dann auf das ganze Land zu schließen. Und das wäre jetzt im Grunde, das ist ja eigentlich das viel Schwierigere, was Hilmar vorhin auch angesprochen hat, ne? dass man jetzt so Schnellschüsse macht und sagt, jetzt wird dem ganzen Projekt Jelzin gegenübergestellt, der aber natürlich nur für eine bestimmte nationalistische Strömung, jetzt für die russische nationalistische Strömung ja ein Repräsentant ist. Nicht?
Ich meine, Jelzin ist kein alternatives Programm. Ich meine, dass er so der unumstrittene Volkstribun ist, es liegt einfach an der Schwäche der autonomen Organisierung von unten, die ja also jetzt unter Brezhnev eben überhaupt nicht möglich war und in den letzten Jahren sich eben über lokalen Maßstab, also jetzt gerade in den Bergarbeiterrevieren, nicht hinausentwickeln konnte. Und ich meine, das ist eine der großen Schwächen jetzt des Widerstandes, ne? dass es eben also tatsächlich von unten keinerlei Organisation gibt und dass sich unter den Umständen auch schwer bilden kann, sodass jetzt von alles eigentlich von der keineswegs also prinzipienfesten Haltung Jelzins abhängt, ne? Wo es ja vollkommen klar ist, dass er als erstes einen Kuhhandel mit dem Apparat wieder macht und dafür seine Massenbasis über den Klinge springen lässt.
Ja. Okay, also soweit mal die ersten Einschätzungen von Linken, von Menschen aus Freiburg, die sich bisher etwas mit der Sowjetunion auseinandergesetzt haben. Ich denke, wir werden das in nächster Zukunft fortsetzen im Rahmen einer Debattensendung in Radio Dreieckland auf 102,3 MHz und gebe wieder zurück an die Technik.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. August 1991.
Ja, und ich gebe dann gleich zurück hier an unser Endjingle, sag noch, dass das heutige Info war, dass es jetzt gleich mit der Internationalismus-Sendung weitergeht und ja, da müssen wir auch noch presserechtlich verantwortlich zeichnen. Es waren dann zum Beispiel heute die Rita, der Thomas, der Michael und der Andreas und wir sagen Tschüss und morgen gibt es übrigens wieder ein
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Thank you.
St. Susan, Johnson Loss, or Jackie Lee. There has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last, good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee.
It's what it said.
Dear Sue, your easy rider struck this bird today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yeah, see him here, and he was on the hall. I said, easy riders gotta stay away. So he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the southern cross to yellow dark.
Tell me right out, ain't I been good to you? Tell me right out, ain't I been good to you? I give you all of my love and so now what more can I do? Don't like no land.